Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 267, dem Podcast von dvdnah.com. Heute wieder mit mir Wolfgang und mit mir verbunden sind.
Ja, Stefan ist auch hier. Hi.
Und natürlich Andreas. Hallo.
Ja, und wir starten wieder wie üblich mit unseren Trailern rein und der erste Trailer, den wir uns angesehen haben, Novel Wag. Andreas.
Ja, bin ich grundsätzlich schon interessiert, weil mich Filmgeschichte in dem Sinn, wenn sie gut gemacht ist, tatsächlich interessiert. Bin aber gleichzeitig kein Fan der Nouvelle Vague. Gibt so vereinzelte Filme, die ich sagen würde, die waren gut oder okay, die ich gesehen habe. Ich bin auch ganz ehrlich, oft weiß ich gar nicht, ob sie dazugehören oder nicht. Das ist ja auch immer dann so eine Frage. Fand es aber hier recht interessant von Richard Linklater ja. Realisiert und ja, fand eigentlich die Schauspieler, die bekannteren Regisseure wie Jean-Luc Godard oder ja, wen gibt es noch, keine Ahnung, also auf jeden Fall die bekannteren Jean Cocteau, François Truffaut, glaube ich, war noch dabei im Trailer. Wie gesagt, vereinzelt habe ich Filme gesehen, aber filmhistorisch so. Würde ich vielleicht mal einen Blick riskieren.
Ja, das ist nicht so ganz meins, dementsprechend. Ich fand den Trailer völlig okay, so, aber ich habe da keinen Bezug zu. Und dadurch reizt es mich auch an sich nicht. Als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, ja, könnte eine nette Geschichte sein. Aber ich weiß auch um die Nouvelle Vague, um ein paar Sachen, aber ich habe bewusst, glaube ich, nie wirklich einen Film geguckt. Ich weiß, wen Zoe Deutsch darstellen sollte, die Seberg. Ich weiß,
Genau.
wer das ist. Aber ich habe da keinen Bezug zu. Also dementsprechend, glaube ich, wird mir der Film auch nicht wirklich was geben, außer vielleicht auf eine nette, oberflächliche Art unterhalten zu werden. Aber so, was da eigentlich hintersteckt, würde wahrscheinlich an mir vorbeigehen. Dementsprechend schaut nett aus und für Freunde dieser Art oder Filme aus der Epoche ist es bestimmt ganz nett anzusehen. Aber ich glaube, da werde ich einfach dran vorbeigehen, weil der Film, glaube ich, auch an mir vorbeigeht.
Ja, ich hänge da so ein bisschen zwischen euch. Mir geht es da wie Stefan. Ich wüsste jetzt nicht bewusst, ob ich da auch einen von diesen Novel Vague-Filmen irgendwie gesehen hätte oder wenn dann nur zufällig mal oder ich könnte es jetzt nicht direkt sagen oder zuordnen. Mich hat aber der Trailer durchaus angesprochen. Also ich fand den durchaus charmant, da mal alles in Schwarz-Weiß gehalten und dann da die Szenen in Paris irgendwie und ja, könnten mich durchaus mal dazu hinreißen lassen, mir den auszuleihen oder so und anzuschauen. Und ja, die kurzen Haare von Zoe Deutsch.
Ja, also
Ja.
Jean Seberg und Belmondo, glaube
Ja.
ich, außer Atem, dürfte tatsächlich der bekannteste oder der Film sein, den die meisten gesehen haben. Ich glaube, was ich noch habe, sogar hier von diese mal wieder Wortfindungsstörung, die Blu-ray-Reihe aus England, die guten Scheiben, Wolfgang von,
Eureka.
genau. Da habe ich,
Ja.
glaube ich, letztes Jahr ein Marienbad, wenn mich nicht alles täuscht, der ist auch ganz gut. Und was man vielleicht noch kennen könnte, weil Brigitte Bardot und Jean Moreau dabei waren, Viva Maria, wo sie so Revoluzzer-Mädels spielen. Der lief auch, glaube ich, das ein oder andere Mal Free TV, wo man vielleicht drüber gestolpert ist. Das ist so aus meiner Erfahrung so die bekanntesten, als auch, glaube ich, fast die zugänglichsten. Was vom Namen her, glaube ich, jeder kennt, was ich aber auch ganz ehrlich gestehen muss, ich auch nie gesehen habe, ist Jules et Jim, also Jules und Jim. Aber ja, wie gesagt, da gibt es noch ein paar mehr, aber das sind, glaube ich, so die bekanntesten.
Ja. Und, wer weiß, vielleicht ist es ja ganz interessant. Vielleicht findet man dann über so einen Film über die Nouvelle Vague dann ja auch Zugang zu dem einen oder anderen Film, wenn
Ja.
man sich im Nachgang auch nochmal anschaut. Von daher finde ich es jetzt gar nicht uninteressant.
Nee, aber ich glaube, wenn ich, ja, entschuldige, wenn ich da ein bisschen reinschieße, aber wenn ich mich da alles täuscht, geht es, glaube ich, jetzt hier bei Nouvelle Vague in dem Film von Linklater hauptsächlich tatsächlich um Außer Atem und um Godard. Deswegen auch Zoe Deutsch als Jean Seberg. Also.
Aber auch das ist ja schon mal ein Einstieg dann,
Ab,
den man
ab,
hätte.
auf jeden Fall. Und wie gesagt, Außer Atem ist tatsächlich empfehlenswert. Gab ja sogar auch mal ein Remake.
Das kenne ich.
Genau, habe ich mir, wollte ich sagen, das habe ich mir fast gedacht. Ist auch wesentlich freizügiger als das Original. aber nicht, dass es daran liegt, dass du es gesehen hast. Das, ne? Aber nee, von daher, ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt und neugierig.
Ja, gut. Dann schon mal weiter, oder? Unser
Ja.
nächster Trailer.
Ja.
Anemone, Stefan.
Ja, es ist so ein Herbstfilm, den man sich dann oder im Winter mal angucken könnte. Ist nicht unbedingt Sommerkost irgendwie. Prinzipiell nicht uninteressant. Hauptmerkmal des Films ist natürlich, dass Daniel Day-Lewis dafür aus dem Ruhestand wieder zurückgekommen ist, weil sein Sohn, glaube ich, Regie geführt hat.
Jo.
Aber an sich sieht das auch nicht schlecht aus. Ist natürlich so ein schwermütiges Drama, wo er mit seinem Bruder, der vielleicht auch gar nicht am Leben ist, wer weiß bei solchen Filmen, weil er im Wald wohnt und mit sich selbst redet oder halt mit dem Bruder über die schrecklichen Vergangenheit, die er da im Nordirland-Konflikt erlebt hat. Die surrealen Einflüsse haben, fand ich nicht schlecht, die man so sah. Ansonsten glaube ich, ist ganz so ordentlich gespielt, auf jeden Fall, würde ich behaupten. Inszenatorisch sah es auch in Ordnung aus. Ja, mal gucken. Ich habe jetzt nicht auf die Lauflänge geachtet. Wenn er über 2 Stunden steht, muss ich es wahrscheinlich auch nicht haben. Aber so sah es nicht uninteressant aus. Das ist so ein Film, wo man gleich auch in der Stimmung irgendwie für sein muss, weil es dialoggetrieben sein wird und atmosphärisch, ja, definitiv schaute danach aus. Aber es war halt auch so dieses, ja, dieses gloomy, sage ich mal, regnerisch, düster, kühl. Aber deswegen, also nicht uninteressant, aber auch kein Film, den ich mir jetzt irgendwie jederzeit angucken würde, sondern da, wenn man in der Stimmung ist und dann die Gelegenheit sich ergibt, würde ich mal sagen.
Ja,
Ich
nee.
glaube,
Ja, mach du.
das ist der Hauptpunkt bei dem Film. Da muss man irgendwie in Stimmung sein dafür, dass sich da Jean-Bien und Daniel Day-Lewis da in dieser Hütte ihre Vergangenheit ausdiskutieren oder was auch immer. Ja, mich hat er jetzt nicht so wirklich mitgenommen, von den Darstellern her durchaus top. Von daher ein gewisses leichtes Interesse, aber ich würde da auch erstmal die ersten Stimmen abwarten, wie das so ankommt.
Ja, ich schließe mich da nahtlos an. Optisch interessant, aber ich glaube für mich tatsächlich zu schwermütig und zu, ja, übrigens auch Stefan, 121 Minuten.
Ab lieber, das war draußen.
nein, aber das ist ja nicht pauschal, aber für so einen
Ja, nee.
Film, ja, könnte es tatsächlich schon irgendwie ein bisschen zu anstrengend und komplex für das sein. Ich, auf der einen Seite denke ich mir immer, ja, ist bestimmt interessant und ich interessiert mich vielleicht auch, aber Kino oder Film ist für mich halt tatsächlich eher, gerade auch in der heutigen Zeit, eher sowas, wo ich ein bisschen abtauchen will und irgendwas ja, erleben will und nicht auf zu viel Probleme und auch noch im Film zu stoßen. Wer das kann und mag, es sei ihm gegönnt, aber es ist halt nicht so pauschal meins.
Ja, das ist es halt, ne? Und sehe ich auch, wenn ich abends nach Hause komme, dann gucke ich mir lieber irgendeinen B-Movie an, wo ich so halbwegs Interesse dran habe, aber der einfach so mich ablenkt, statt irgendwie mir Wuthering Heights oder so nochmal
Ja.
anzugucken oder sowas, ne? Und ja, das ist hier halt auch. Ich glaube, wenn ich irgendwie tatsächlich in meiner Stimmung bin,
Das
einfach
sind
auf so Schauspielerkino, dann würde ich auch da zugreifen, aber ja, es ist halt schwermütig, es war ein fieser Konflikt, es hat Menschen fertig gemacht und dann irgendwie Bruderkonflikt noch dazu und also ja, schwermütig halt, schwermütige Kost.
Ja.
Ja.
Das ist
Gut,
halt auch,
sonst.
ja, ich wollte eigentlich nur da noch ergänzen,
Ja.
das ist auch zum Beispiel für mich so, wo ich immer nie verstehen kann, wie man Krankenhausserien zum Beispiel gucken kann, wo jeden Tag irgendwelche Menschen leiden und was weiß ich und
Ja, aber da geht es da nicht primär darum, wer mit wem Schwester Sabrina
nee, leider
was für eine
nicht.
Augen hat und
Also,
nicht. Achso, ja, stimmt, das gibt ja
also
dann
es
auch mehr.
gibt, natürlich geht es schon auch um die Beziehungen der Ärzte und Schwestern und alles, aber meine Frau und mein Sohn haben jetzt diesen, ach, wie heißt denn das mit dem autistischen Arzt da,
Dr.
oder?
House?
Ja, nee, der ist ja nicht autistisch,
Ja, das
der.
stimmt. Ein autistischer
Ja,
Arzt.
aber der, ich weiß nicht, ob es Autismus ist oder der aber halt auf dem Spektrum ist.
Okay, weiß ich
Egal, die
gerade
haben halt
nicht.
die Serie angeguckt und selbst wenn ich zwischendurch nur mal da war, irgendwelche krank und der hat dies und dem muss man da helfen und der wird da operiert und der muss sich von seiner Familie verabschieden. Das ist nichts für mich. Also ich will da
Ja.
nicht auch noch Menschen leiden sehen, wenn es tagtäglich da draußen schon genügend am Leiden sind.
Ja.
Also
Ja,
deswegen,
da
und
kommt.
das kommt halt, das geht so in dieselbe Kerbe so ein bisschen.
Ja. Also bei Ärzteserien kommt es bei mir auch so um das Drumherum, den Entertainment-Faktor an. Also House habe ich gern geguckt, weil einfach
Ja,
er eine coole Sau ist.
genau, aber da war es
Und
auch so ein bisschen abstrakter noch in dem Sinne, auch weil die Krankheiten so auch total drüber waren, so ein bisschen, ne? Und er
Ja.
natürlich auch. Das war, da muss ich sagen, ja, wobei es dann am Ende auch ein bisschen zu viel wurde. Aber das ist tatsächlich die einzige, wo ich da auch sage, okay, da habe ich auch ein paar Staffeln geguckt. Und es war übrigens The Good Doctor, heißt die.
Ah, die habe ich nie gesehen.
Ja,
Okay.
ich
Ja.
war auch nichts, ich habe mich da immer regelmäßig ausgeklingt.
Okay. Ja, ich
Ja.
habe tatsächlich während, ich glaube, Studienzeit oder irgendwie davor, vielleicht sogar noch, habe ich irgendwie nachmittags mal ER und so geguckt, weil es einfach die Zeit war, wenn man nach Hause gekommen ist und dann
Ja.
was angemacht hat. Dann lief ja meistens irgendwie, ne, die wilden 70er und ER oder irgendwie sowas. Und da habe ich das geguckt. Und letztens habe ich ja auch auf Netflix die Puls gesehen, die Serie mit Willa Fitzgerald, die Krankenhausserie. Die war auch nett, aber da ging es halt auch nicht um nur die Krankheiten, sondern wie Wolfgang schon sagte, da waren so die Sachen im Hintergrund. Ne?
Ja.
Wo kriegt man das Geld her? Der hat mit dem sexuelle Belästigung. Da ist das so der Entertainment-Faktor, weil so dieses Leidensporn könnte ich auch mir nicht angucken. Das muss ich auch nicht haben. Krankenhäuser finde ich eh furchtbar. Und wenn es halt so mega realistisch ungemütlich ist, würde ich mir auch nicht
Ja.
angucken. Also deswegen.
Ja.
Ich mochte ja Scrubs als Krankenhausserie,
Ja, aber da ging
aber
es ja nie um Krankheiten so
da
direkt,
ging
ne?
es selten das
Da
Essen
war
um
es
die
ja nur
Krankheit.
wer mit wem. Ja.
Ja, ab und zu mussten sie ja auch mal jemanden
Ja, aber das war
behandeln.
dann wirklich die Ausnahme. Also.
Ja, gut. Sonst noch was zu Anemone? Wenn ich
Nee.
schau mal weiter. Nö. Der große Zusammenhang ist jetzt der Riesenfisch, der im Trailer aufgetaucht ist, zu unserem nächsten Trailer. Da gab es nicht bei Anemone einen, der mal durch den Fluss geschwommen ist. Und da lag jetzt bei unserem nächsten Trailer The Secret Agent oder im Original O Agente Segreto auch mal einer auf einem Tisch, wieso auch immer. Ja, fange ich mal an. Der sah irgendwie cool aus. Der spielt oder ist ja ein Brasilianer oder hauptsächlich ein brasilianischer Film. Sonnendurchflutet alles und angesiedelt in den späten 70er Jahren. Ja, sah irgendwie sehr cool aus. Ich weiß noch gar nicht, wieso mich der irgendwie so gepackt oder mitgenommen hat. Ich könnte es gar nicht so direkt sagen, aber der hat einfach irgendwie so einen coolen Vibe irgendwie gehabt und das wäre jetzt so der erste Kandidat, wo ich heute mal sage, den schaue ich mir sicherlich mal an.
Ja, der hat tatsächlich was. Also ich finde eh Filme so interessant, wenn sie ein bisschen erstmal von wo aus anderen Ländern kommen und dann auch noch eine andere Zeit behandeln. Und der hier so, es ist noch nicht ganz klar, glaube ich, oder mir war es zumindest jetzt aus dem Trailer nicht ganz klar, wo das hingeht oder wo es was für eine Art von Films eigentlich dann wird. Ich kann auch nicht sagen, ich bin jetzt in der brasilianischen Geschichte nicht bewandert, ob das irgendwie einen tatsächlichen realen Bezug alles hat oder so. Da müsste man sich vielleicht noch ein bisschen schlauer machen. Aber interessant.
Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich fand den auch interessant, auf jeden Fall. Sah unterhaltsam aus, scheint ja auch so, was man da im Trailer zumindest von den Festival- und Kritikerlob gelesen hat, ganz gut anzukommen oder zumindest qualitativ was drauf zu haben. Ja, hatte einen netten Stil, so dieses südamerikanische, wie Wolfgang schon sagte, sonnendurchflutete Optik irgendwie, so dieses beschwingte, auch das Exotische einfach durch die Sprache, einfach wie Andreas wiederum sagte, einen Film aus einem anderen Land mal zu sehen. Ein paar bekannte Gesichter oder zumindest den Hauptdarsteller Mora und Udo Kier war auch kurz im Bild mal wieder erkannt. Fand ich auch. Unterhaltsamer Film, würde ich auch im Auge behalten.
Ja, gut, dann aber nochmal einen guten Bogen von einem brasilianischen Film zu einem, der in Brasilien spielt. Anaconda, das Meta-Remake, Stefan.
Als ich gelesen habe, also auch zu, sagen wir es mal so, als ich gelesen habe, dass es ein Remake geben würde, dachte ich, okay, warum nicht? Ist ein bisschen lange her und Teil 3 und 4 waren Kacke. Aber so einen guten Schlangenfilm könnte man wieder gebrauchen. Da habe ich gelesen, dass irgendwie Paul Rudd und Jack Black die Hauptrolle spielen. Das war schon so. Dann habe ich Bilder irgendwie letzte Woche gesehen, die sahen furchtbar aus. Einfach, wo ich dachte, okay, es wird eine reine Dödelkomödie. Okay, der Trailer sagt auch, dass es eine Dödelkomödie wird. Aber ich würde ihn mir angucken, sage ich jetzt einfach mal. Sieht bekloppt aus, aber irgendwie fand ich es tatsächlich auf eine bekloppte, beknackte Art irgendwie ganz amüsant. Wie gesagt, ich mag Anaconda auch tatsächlich den ersten Film. Ich mag auch den zweiten Film. Der erste ist natürlich so ein Trashy oder ja auch ein Trash-Klassiker in dem Sinne. Deswegen ist es irgendwie ganz nett, dass sie da auf diese Meta-Weise rangegangen sind. Ich bin kein Jack Black und kein Paul Rudd-Fan. Hat so ein bisschen dieses Jumanji-Reboot-Vibe, das Ganze so von der Art her, wie man einen alten Film neu aufrollt. Aber ich fand es nicht unamüsant. Und so in einer lockeren Stimmung könnte ich mir den durchaus mal angucken. Ja, also hat mich irgendwie positiv überrascht, weil ich so zuletzt gar nichts mehr davon erwartet habe. Ist natürlich kein Horrorfilm, hat eine Riesenschlange, Humor. Mal gucken, ob es reicht dann am Ende.
Ja. Stefan, Andreas, mach
Ja,
du.
okay. Ja, ich weiß es auch nicht. Also mir ging es da ähnlich, als ich ihn jetzt gesehen habe. Ich hatte ja auch irgendwann mal mitbekommen, okay, Remake, dachte ich, oh ja, warum nicht? Schlangen, wie du sagst immer, ähnlich wie Haie. Auf jeden Fall, ja. Also ich hoffe, dass der Anaconda-Anteil noch gut genug ist und sie nicht zu viel auf den Slapstick-Anteil verschwenden, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich muss mal tatsächlich hier auch ein paar Stimmen abwarten, in welche Richtung es geht. Also die Anaconda-Anteile im Trailer sahen nett aus und könnten mich dazu verleiten, ihn anzugucken.
Ja, meine große Hoffnung da ist ja, dass der erste, also der mit J-Lo und Ice Cube, dass der im Zuge des Remake jetzt irgendwann auch mal auf 4K-Disc schön erscheint oder so.
Ja.
Da würde ich mich vermutlich mehr drüber freuen. Anaconda, ja, also das Remake. Ja, okay. Ich werde da vermutlich auch weich. Ich werde mir den auch irgendwann anschauen oder so, aber da. Trailer war jetzt nicht so wirklich packend. Wie du schon gesagt hast, Andreas, die Anaconda-Szenen waren eigentlich ganz, ganz okay, aber dann, wenn es halt jetzt auch so ein reiner Slapstick-Film wird, oder ich befürchte halt auch, dass es so in diese Jumanji-Richtung geht, wo es halt
Ja.
auch viel Comedy ist und dass das halt jetzt irgendwie das Abziehbild davon wird. Und ja, weiß ich nicht. Also. Ja, wie gesagt, ich werde mich sicherlich dazu hinreißen lassen, aber so jetzt Begeisterung hört sich in der Tat anders an.
Ja, der einzige andere Grund wäre mal wieder Ioni Sky zu sehen. Es war ein Crush damals als Teen.
Das stimmt, die habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen.
Ja, ist
Ja.
zwar auch schon 55 inzwischen, glaube ich,
Ja.
oder aber
Ja. Obwohl Thandie Newton, die läuft ja auch da durch den Trailer rum. Die
habe
ich auch schon länger irgendwie gefühlt nicht mehr gesehen,
muss ich gestehen. Das stimmt, ja.
Gut. Ja. Dann, um die Brücken vollständig oder weiter zu spinnen, was mich auch nur milde begeistert hat, war Vicious.
Warum nur?
Da muss ich gestehen, ich sage ja bei jedem Horror-Trailer, den wir irgendwie so haben, da habe ich mich gegruselt, aber der war jetzt so nach Schema F, da war nicht mal im Trailer was Aufregendes für mich drin. Nein, danke. Gefilmt war schön, muss ich sagen. Sah von den düsteren Bildern in dem Haus, die sahen auch aus schön aus, aber das andere war, oder empfand ich zumindest als Schema F für einen Horrorfilm. Ich weiß nicht, wie es euch da als Experten geht oder ging bei dem Trailer.
Ich bin jetzt kein Experte, aber mich hat er jetzt auch nicht so wirklich begeistert. Also von daher werde ich den wahrscheinlich auslassen.
Ja, ich gucke ihn mir auf jeden Fall an. Begeistert hat er mich jetzt auch nicht, aber ich habe Paramount Plus, ich mag Dakota Fanning, ich mag Regisseur Bertino. Ist okay. Also, ne, klar, der Trailer haut einen jetzt nicht um in Sachen inhaltliche Innovation oder ähnliches, aber wie Wolfgang auch schon anerkennen musste, es sieht vernünftig gefilmt aus und ähnliches und ich weiß, dass der Regisseur es eigentlich kann. Ich weiß, dass Dakota Fanning die Begabung hat, so einen Film zu tragen. Ja, ist ein Streaming-Film. Ne? Ja. Auch das ist halt so, ja, geht man sowieso schon mit begrenzter Erwartung rein, aber ich habe den Streaming-Dienst, also wird er auf jeden Fall angekommen.
Das ist halt so ein Film, wie du vorhin gesagt hast, wenn du halt unter der Woche abends nach Hause kommst, dann schaust du dir halt so ein Ding an und bist dann im Zweifelsfall gut unterhalten und ein halbes Jahr später hast du ihn aber halt auch wieder vergessen oder früher.
Ja, irgendwie sowas, genau. Ja.
Und nachdem wir von Crushes gesprochen haben, für den einen oder anderen ist ja Rachel Blanchard auch ein Crush. Clueless. Die spielt da halt auch
von mit. Clueless? Okay, das habe ich jetzt, die Kombination habe ich nicht zustande gekriegt im Kopf. Okay.
Ja.
Ja, aber Clueless mochte ich auch. Also, aber tatsächlich habe ich das jetzt nicht in Verbindung gebracht mit Rachel Blair. Ich kenne eigentlich nur Alicia Silverstone so gefühlt aus dem Film und hier die Kleine von 8 Mile, Brittany Murphy, die hat ja da auch mitgespielt.
Okay, aber ich glaube, Rachel Blanchard war die aus der Serie, glaube ich, ne?
Wie gesagt, ich nagel mich echt nicht drauf fest. Ja. Ich weiß es nicht. Aber es kann auch sein, dass die in der Serie und im Film mitgespielt
das hat. Das weiß ich tatsächlich möglich, nicht. Also das ist natürlich möglich, aber ich habe sie eigentlich oder kenne sie nur aus der Serie in dem Sinn.
Okay.
Die ich zwar jetzt nicht irgendwie pauschal geguckt habe, aber immer mal wieder so.
Ja, hat sich verraten.
Genau, immer mal wieder so mitbekommen habe. Ich
bin kein Seriengucker, aber Clueless habe ich schon geguckt.
Nee, aber das ist halt auch einfach, 90er war halt die Zeit, wo sowas im Free-TV lief und dann hast du das halt eher automatisch mitbekommen, sage ich jetzt mal.
Klar, auf jeden Fall. Ja. Und den Film Clueless sollte eigentlich auch jeder gesehen haben.
Ja.
Das dürfte auch schon Jahrzehnte her sein, glaube ich, mittlerweile.
Ja, ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen, so ist es nicht.
Ja, müsste doch auch 90er sein, oder?
Nee, ja, glaube ich auch. Anfang der 90er so.
Mitte, 95, habe ich. Ich habe gerade geguckt, ja.
Okay.
Ach stimmt, da ist dieses Jahr, ist glaube ich, eine 30th Anniversary 4K-Veröffentlichung erschienen.
Ah, okay.
Ich kann mich dunkel daran erinnern, da war dieses Jahr irgendwas. Ja, so lange ist es her.
Ja.
Oh, ja.
Nicht, dass wir alt werden oder so.
Nein.
Wir doch nicht.
Nee.
Gut, ja. Und weil wir heute eh so international aufgestellt sind, als letzten Trailer noch was Französisches. Der englische Titel ist The Ice Tower. Den Originaltitel, das tue ich mir jetzt nicht an. Das kann Andreas dann gerne versuchen. Ja, was fand ihr da von dem?
Ach, den fand ich auch interessant. Auch jetzt nicht ein Film für Popcorn-Kinoabende, aber ich fand es definitiv nicht uninteressant, sowohl inhaltlich als auch von der Optik her. Darstellerisch auch nicht verkehrt. August Diehl und so spielt ja auch mit. Hat mich gereizt, definitiv. So ein bisschen stand ja auch in irgendeinem Zitat im Trailer drin, so ein bisschen Mulholland Falls Vibe und so dieses düstere Gothic-Raben und ne, Hexen und so, das mag ich ja auch eigentlich. Und die Kombination Film im Film mit ja, so ein bisschen ja, Abgründe, Schauspieler. Das Französische hat auch was hergemacht, natürlich im Trailer, irgendwie von der Sprache her. Fand ich nicht uninteressant. Auf eine leicht arthausige Weise würde ich mir den auf jeden Fall mal irgendwie angucken. Also da bin ich neugierig.
Na, ich bin da raus, muss ich sagen. Das war mir zu drüber und schwer. Und mein Französisch ist jetzt auch nicht das Beste, aber La Tour de Glace, würde ich sagen. Und ja, nee, ich bin auch kein Marion Cotillard-Fan, deswegen bin ich da tatsächlich raus.
Ja, da, ich mochte die immer in den Taxifilmen, aber das ist natürlich nicht ihre ganz Rolle.
Ja, ist natürlich hier ein
Ja.
hoher Benchmark. Ja,
Ja.
ja.
Ja. Ja. Nee, aber mir ging es ähnlich wie Andreas. Hat mich jetzt auch nicht so wirklich angesprochen. Auch da kann ich dem Trailer wieder attestieren. Sah toll aus und dann teilweise ja auch mit diesen Filmkulissen, die sie da im Film hatten und so. Also das hatte schon irgendwie einen gewissen Vibe, aber ja, ist jetzt auch so durchaus außerhalb meines Beuteschemas, sage ich mal. Ja, gut. Dann wäre es das für diese Ausgabe mit unseren Trailern. Dann machen wir weiter mit unserem Last Scene und da wird Stefan heute beginnen.
Ja, genau. Ich habe mir wieder mein Pile of Shame vorgenommen und da einen Film rausgefischt, der da auch schon länger drin drauf lag oder eingereiht im Regal, aber nie geguckt, von 2014 und zwar 99 Homes. Ja, worum geht's da? Es geht um eine junge, also einen jungen Vater, Dennis Nash, gespielt von Andrew Garfield. Der ist Handwerker in den USA, schlägt sich so mit ja, kleineren Jobs durchs Leben, die ihn mehr schlecht als recht durchs Leben bringen, also von Bau zu Bau so ungefähr. Es ist keine Festanstellung, sondern ja, halt so zeitweise begrenzte Einstellung immer. Er wohnt in einem Haus zusammen mit seinem kleinen Sohn Connor und seiner Mutter Lynn. Lynn wird gespielt von Laura Dern und Connor von Noah Lomax. Seine Freundin, die waren nie verheiratet, also das Kind hat er, was aus der Frau geworden ist, ist nicht so ganz klar. Die ist auf jeden Fall nicht mehr da. Die ist abgehauen und hat das Kind im Prinzip bei ihm gelassen oder er wollte es da. Das wird nie hundertprozentig thematisiert. Muss es auch nicht sein. Er ist quasi alleinerziehender Vater, der mit seiner Mutter in diesem Haus wohnt und nicht mit den Rechnungen zurechtkommt. Am Anfang ist es zum Beispiel so, da arbeiten sie auf einer Baustelle, bauen ein Haus, aber dann heißt es da, der Bauherr ist pleite, zahlt nicht mehr und ihr habt jetzt die letzten 3 Wochen umsonst gearbeitet, packt ein und ja, Pech gehabt, wie es denn so auch in den USA ist. Und dementsprechend kommt er mit seinen Zahlungen für die Hypothek in Verzug oder ist da schon im Verzug und ist aktuell auch schon in dem Verfahren, ja, dass da rausgeschmissen wird aus dem Haus, versucht vor Gericht eigentlich noch da eine Verlängerung der Frist zu bekommen, was ihm so halbwegs gelingt, was aber auch so ja, in dem ganzen Eifer des Gefechts nicht ganz klar wird, was er jetzt tun muss, um weitere Aufschübe zu gewährleisten oder zu bekommen. Er glaubt zumindest, er hätte einen Monat Aufschub bekommen, ist ganz verdutzt, als dann irgendwie 2, 3 Tage später ja, die Polizei vor der Tür steht mit einem Immobilienmakler und der Immobilienmakler, gespielt von Michael Shannon, das ist Rick Carver, muss ihm die Nachricht überbringen, dass er halt ja, jetzt raus muss und zwar jetzt und nicht erst in ein paar Tagen. Und die Polizisten sind halt dafür da, das zu gewährleisten, denn rein rechtlich gehört das Haus schon der Bank und er ist unbefugt halt in deren Besitz. Und dementsprechend muss er raus. Er hält aus der Güte oder als Kulanz noch 2 bis 5 Minuten, um alles zusammenzupacken, was sie haben, weil ansonsten ist alles ja quasi geht im Bankeigentum über. Und ja, alle sind natürlich geschockt und sie packen ihre ganzen Sachen in den Vorgarten und versuchen sie irgendwie zu retten, was sie retten können. Und haben halt nirgends, wo sie hin können, weil keine finanziellen Möglichkeiten oder ähnliches. Sie kommen in einem Motel unter, wo auch schon diverse andere Parteien sich einquartiert haben, die halt rausgeschmissen wurden. Denn der Film spielt so ein bisschen nach der großen Immobilienkrise in den USA oder immer noch während der Immobilienkrise. Sie ist auf jeden Fall da sehr hart gewesen zu vielen Bürgern. Der Film spielt in Florida, wo es halt auch große Probleme gab, einfach durch die Immobiliengeschichten. Manche von uns oder Zuschauer erinnern sich noch an The Big Short. Wir haben den auch im Podcast besprochen. Da ging es ja auch darum, wie die Immobilienkrise war. In vorliegenden haben wir es aber mit einem reinen Drama zu tun, völlig humorlos. Das, was ich gerade geschildert habe, ist so die Ausgangssituation des Films. Und Nash, oder Dennis heißt er ja mit Vornamen, stellt dann fest, dass er eigentlich seine Werkzeuge rausgeholt hatte, aber scheinbar irgendwas abhanden gekommen ist. Also will er einer der Helfer von dem Immobilienmakler Rick zur Rede stellen, ob er sein Werkzeug geklaut hat. Dabei kommt er irgendwie mit dem so ins Gerangel, aber hört halt auch, dass gerade ein Job frei ist, beziehungsweise Bedarf da ist. Rick bietet ihm an, für einen Fuffi mitzufahren und ein Haus sauber zu machen, schnell verdientes Geld. Er macht den Job ganz gut und bekommt daraufhin, weil er halt handwerklich begabt ist, immer weitere kleine Jobs von Rick zugeschustert. Sehr schnell bekommt er auch mehr Verantwortung und wird so ein bisschen von ihm unter seine Fittiche genommen. Er zeigt ihm das Geschäft, das ist natürlich auch, sehr schwierig ist, Leute auf die Straße zu setzen. Dennis verheimlicht das auch seiner Mutter. Sie freut sich über das Geld und er sagt immer, er verdient das auch so handwerklichen Jobs und so und nicht, dass er quasi den Job übernommen hat von dem Mann, der sie selbst vor die Tür gesetzt haben. Sein Ziel ist es, sein altes Haus wieder zu kaufen von der Bank. Aber dann verändert sich sein Ziel auch. Der meint, wir können auch ein anderes Haus kaufen und so. Denn nach und nach verdient er immer mehr Geld und es stellt sich halt auch raus, dass das System so ein bisschen ausgehebelt und missbraucht wird von Rick. Mal gesetzlicher Art, einfach durch Schlupflöcher, wie man gut so die Banken ein bisschen um Geld erleichtert. Mal aber auch, dass aus leerstehenden Häusern einfach die Klimaanlagen ausgebaut werden, denn die Versicherung dafür informiert wird, dass da ein Diebstahl war. Die zahlt dann die Klimaanlagen sozusagen das Geld aus. Und dann bauen die wiederum die eigentlich gestohlenen Klimaanlagen wieder ein und lassen sich dafür nochmal das Handwerkliche bezahlen. Also so ist das wohl in der Realität auch oft gelaufen, denn der Film basiert wohl zum Teil auf wahren Begebenheiten, aber halt nicht konkreten wahren Begebenheiten. Und so spinnt sich die Geschichte einfach immer weiter. Es kommt ein großer Auftrag von einem, jemanden, der halt eine Straße zum Beispiel bauen will in dem Fall und dafür mehrere Häuser braucht. Und da versuchen sie halt die titelgebenden 99 Häuser irgendwie in einem bestimmten Kreis zu verkaufen, beziehungsweise die Leute dazu zu bewegen, A, entweder zu verkaufen oder B, wenn es halt sowieso schon Leute sind, die bei der Bank auf der Abschussliste stehen, dass die dann halt schnellstmöglich rausgehen, da vielleicht noch eine Prämie abkassieren, so eine Schlüsselübergabeprämie. Und solche Sachen einfach. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist kein sonderlich aufregender Film, weil es ist ein Drama. Es ist ein völlig anständiges Drama. Und dadurch, dass man weiß, dass die Situation halt so ist oder gewesen ist in den USA und auch teilweise ja noch immer mit dem Häusermarkt so ist und dass man auf Pump das Geld gekauft hat und so weiter, ist das natürlich von der Tragik her nachvollziehbar, gerade auch anhand von Rick, der eigentlich sehr relativ hohe Moralvorstellungen hat, dass er für Geld halt dann auch diesen Job übernimmt und Leute auf die Straße setzt. Natürlich macht ihm sein Gewissen zu schaffen, aber so nach und nach will er natürlich auch den lukrativen Job bei nicht verlieren und dementsprechend macht er den und muss... es gibt zum Beispiel eine Szene, die ich relativ intensiv fand. Sie haben natürlich nicht das Geld, um gleich irgendwie das Haus zurückzukaufen oder in eine andere Mietwohnung zu gehen oder so. Also wohnen die drei, Vater, also Mutter, er und sein Kind weiterhin in dieser Motelanlage. Und tatsächlich passiert es halt auch, dass eine Familie, die er selbst rausgeschmissen hat in seinem neuen Job, dann halt auch dort auftaucht und natürlich auch da ja, Spannungen entstehen, beziehungsweise direkt angefeindet wird. So erfährt ihn seine Mutter auch davon, dass er jetzt diesen Job ausübt, und das findet sie halt auch total furchtbar. Und ja, das belastet ihn schon sehr. Ja, an sich ein guter Film, kann man nicht anders sagen. Also ist sehr, sehr nüchtern eigentlich erzählt, nicht reißerisch und so. Bringt es gut rüber, schauspielerisch mit Andrew Garfield, Michael Shannon, Laura Dern gut besetzt. Und ja, ist ein Film auch da nicht für jedermann, definitiv nicht. Ich fand ihn unterhaltsam. Ich habe mich aber nicht so mitgerissen gefühlt, einfach weil, ja, ne, Häuser verkaufen oder Leute auf die Straße setzen, ist jetzt auch nicht so der Entertainment-Grad. Der Film, dem muss man es zugutehalten, dass er einfach wirklich nüchtern ist und damit auch wirklich eine gewisse Emotionalität mitschwingen lässt in den Szenen, ohne dass es irgendwie jetzt bewusst so forciert wird, sondern einfach durch diese Nüchternheit, dass es so ist, dass Leute wirklich binnen Minuten raus müssen und ihr ganzes Hab und Gut da stehen lassen müssen. Oder auch in einem Fall ein älterer Herr, wie es auch garantiert in der Realität so ist, der einfach auch bisschen senil ist und seine, ne, Raten auch nicht mehr zahlen konnte, dass auch natürlich er auf die Straße gesetzt wird und einfach nicht weiß, wohin er es soll und so. Das sind so die Momente, die dieses Sozialdrama durchaus sehenswert machen. Schauspielerisch gut, handwerklich gut gemacht, ist halt nicht spannend oder reißerisch, ist solide gefilmt, auch jetzt nicht von irgendwelchen Kameramätzchen oder so geprägt, sondern der nüchterne Stil zieht sich durch, und somit hat es mich jetzt nicht so ganz packen können, wie schon erwähnt. Gute 6 von 10 von mir. Ja, wer sowas mag, weiß ich nicht, ist jetzt auch blöder ausgedrückt, der kann da bedenkenlos zugreifen oder sich den mal angucken. Der wird garantiert auch auf irgendeinem Streamingdienst verfügbar sein. Ich hatte einfach mal Interesse an dem Drama, und wie gesagt, ich hatte den schon vor einiger Zeit mir mal zugelegt, relativ günstig. Und jetzt geguckt, habe ich nicht bereut, aber es ist halt auch ein Film, den ich mir nie wieder angucken werde. Interesse?
Ja, durchaus, klingt ganz, ganz interessant, aber wie du ja schon treffend gesagt hast, das ist jetzt kein Film, an dem man so irgendwie seine Freude hat, sondern das ist halt eher so, ja, so eher so, ja, dokumentarisch ist jetzt vielleicht dann auch übertrieben, aber halt eher so eine Beschreibung der Ereignisse, und da muss ich gestehen, da habe ich dann durchaus schon ein bisschen Interesse dran.
Ich nicht. Hätte ich auch
Wunderbar.
nicht gedacht.
Ja, nee, das ist einfach so thematisch, wie du schon sagst, Häuser, Immobilien und ja. Ja, ist auch, ich mag Michael Shannon, aber Garfield ist jetzt auch keiner, der mich vor den Fernseher lockt, sozusagen, als Lead-Darsteller. Und deswegen, nee, glaube ich, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, den zu gucken.
Ja. Mir ist wieder aufgefallen, einfach Laura Dern mag ich irgendwie.
Ja.
Ich sehe sie gern. Einfach, das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass sie da mitspielt. In einer kleinen Nebenrolle als derjenige, der dieses Land aufkaufen will, ist Clancy Brown mit dabei. Den sehe ich auch immer gern. Der hat vielleicht 3 Minuten Screentime im Film. Aber dachte ich auch, okay, Clancy Brown mag ich. Wie gesagt, ist ein ordentlich gemachter und gut besetzter Film. Aber halt, ja, deswegen habe ich auch nicht erwartet, dass Andreas da irgendwie anweist. Und Wolfgang kriegt immer Post von mir.
Ja. Okay, gut. Dann kann ich ihn bei Videobuster wieder von der Leitliste nehmen.
Ja,
Da
genau, das kannst du dann tun, ja.
ist er dann gerade runtergerutscht oder draufgerutscht und jetzt wieder runtergerutscht. Dann, Dankeschön.
Ja, kein Thema.
Gut, ja, dann macht Andreas an dieser Stelle weiter.
Jo, dankeschön. Ich habe mir von Osgood Perkins The Monkey angeguckt aus dem Jahr 2025, also relativ aktuell und neu. Wir kennen Osgood, denke ich, inzwischen schon. Er hat ja den ein oder anderen Film gemacht, unter anderem Longlegs letztes Jahr, der doch ziemlich gut war. Und deswegen war ich dann auch neugierig auf The Monkey. Storytechnisch, es geht um einen Affen. Oh, Überraschung. Und zwar den klassischen Spielzeugaffen, der mit einer Trommel vor sich da drauf rumhämmert. Und diesen Affen finden die Zwillingsbrüder Hal und Bill in jungen Jahren, gespielt von Christian Connery, den wir oder den der ein oder andere vielleicht aus der Sweet Tooth-Serie auf Netflix kennt. Der spielt beide Rollen. Und Theo James spielt sie als Erwachsene. Theo James kennt man vom Sehen auch. Ich würde mal sagen, keine Ahnung, was seine bekanntesten Rollen sind. Ich habe ihn eher immer so als Nebendarsteller wahrgenommen. Von daher.
Nicht in der, ah, wie hießen die Netflix Marvel-Serie LLL
LLL? Keine
mit
Ahnung.
L. Ich
Da
hätte jetzt
bin ich
gesagt,
nicht.
er hat bei Insurgent oder die, wie die heißen, mit Shailene
Ja.
Woodley, dieser Franchise mitgespielt, aber ich mag mich auch täuschen.
Ja, also er war auf jeden Fall oder ist immer wieder zu sehen. Wenn man das Gesicht sieht, weiß man auch, wer es ist. Aber gut, ja, diese Zwillingsbrüder erben im Endeffekt diesen Spielzeugaffen von ihrem Vater. Und man als Zuschauer hat man schon in der ersten Szene vorgeführt bekommen, was dieser Affe kann. Das will ich hier natürlich nicht näher ausführen, damit die Überraschung auch gewahrt bleibt. Das Ganze ist auf jeden Fall mit sehr viel Toten verbunden und Toden und Toten. Und es geht darum, wenn der Affe aufgezogen ist, stirbt jemand. Und Hal und Bill, obwohl Zwillinge, können sich eigentlich auf den Tod nicht ausstehen. Das geht so weit, dass Hal, der eher der ruhigere und der Außenseiter ist, in der Schule selbst von seinem eigenen Bruder gemobbt wird und irgendwann so frustriert ist, dass er das Spielzeug aufzieht, um seinen Bruder töten zu lassen. Aber wie es halt immer so ist, nichts funktioniert so, wie man das gerne hätte. Es passieren Tode, die nicht vorgesehen sind. Und die beiden versuchen dann daraufhin, diesen Affen loszuwerden, was natürlich auch nicht gelingt. Letzte Chance ist, sie versenken ihn in einem Brunnen und gehen getrennte Wege. 25 Jahre später, Hal ist inzwischen Vater, versucht mit seinem Sohn ab und zu ja, ein Treffen zu haben, was er aber eigentlich gar nicht will, weil er immer wieder Angst hat, dass der Affe Böses tut. Und gerade als er wieder mal eine Woche mit ihm hat, um sie gemeinsam zu verbringen, nimmt sein Bruder wieder Kontakt zu ihm auf. Und genau zu diesem Zeitpunkt beginnen die Todesfälle erneut. So viel zur hoffentlich nicht zu viel verratenden Story-Erzählung oder zur Inhaltsangabe. Ja, The Monkey ist solide, gut, unterhaltsam, aber weit weg von spektakulär oder dass einem das, ich sag mal, das Gesehene auch irgendwie neu vorkommt. Es ist ein klassischer Horrorfilm. Die Tode haben ein bisschen was von Final Destination, auch wenn nicht ganz so durchdacht, sind ordentlich blutig. Und von daher ist es, ja, hat schon ein bisschen so ein 80er, 90er Horrorfilm-Vibe mit sich und ist nett und unterhaltsam, bleibt aber trotzdem nicht so tiefergehend in der Erinnerung. Und deswegen würde ich hier ja eine 6 von 10 vergeben. Und Stefan wird ihn sich ja eh angucken, weil er ihn ja, glaube ich, sogar hat auf Scheibe. Und Wolfgang würde ich ihn jetzt nicht unbedingt empfehlen.
Wolfgang hat auch kein großes Interesse.
Gut.
Und Wolfgang hat Theo James auch mit Theo Rossi verwechselt.
Okay,
Und dann
dann
hast du
ist
es
eh
dann auch.
egal.
Dann ist eh egal.
Ja, ja, nee. Ich gucke ihn mir auf jeden Fall an, weil A, ich Interesse dran habe, weil ich Oscar Perkins durchaus mag als Regisseur und einfach da auch neugierig bin, was er so auch nach Longlegs weiterhin macht. Und B, ich habe ihn auch schon im Regal stehen, deswegen definitiv werde ich mir anschauen. Hat von Anfang an ja schon was von den Trailern her so ein bisschen in Richtung Final Destination gehabt. Und gibt ja verschiedene Filme so in dieser Art. Ne? Selbst Death Note ist ja so ähnlich. Man schreibt einen Namen in ein Buch und dann stirbt er auf irgendwelche Art und Weise.
Ja.
Dementsprechend auch da inhaltlich erwarte ich jetzt nicht so viel. Hast du ja auch so erwähnt, dass man da nicht so viel erwarten sollte. Aber wenn man da irgendwie ganz nett unterhalten wird und auf eine blutige Weise mit ein bisschen schwarzem Humor drin, wie ich meinte, aus dem Trailer rausgesehen zu haben,
Absolut, ja.
dann wird das, denke ich, mir auch irgendwie zusagen, der Film.
Ja. Also, die Tode sind natürlich das Highlight in dem Sinne. Da kommen aber fast zu wenige vor und die sind auch insgesamt, weiß nicht wie bei Final Destination, so kulminiert in einer Abfolge von bestimmten Ereignissen. Dann halt immer so vereinzelte Fälle und die sind halt tatsächlich leider auch immer wieder sehr schnell vorbei. Und
Okay.
deswegen sind so kleine Highlights, aber der Rest ist halt tatsächlich Story und da kann er dann halt nicht so ganz viel zu so ganz überzeugen, sage ich jetzt mal. So, das war das ein bisschen, wo ich schade fand. Aber trotzdem insgesamt solide und gut anzusehen. Jo, das war's von mir für diese Woche.
Gut, dann vielen Dank dafür und dann werde ich abschließend noch was zu zwei Filmen erzählen. Der erste Film, den ich mir angesehen habe, ist The Beast to Die, Japan 1980. Es geht um Date, der als ja, Kriegsfotograf tätig war. Unter anderem, wie gesagt, der Film ist aus dem Jahr 1980, der Vietnamkrieg, nicht allzu lange her. Und ja, auch in dem ein oder anderen Konflikt war er unterwegs und ist jetzt zurückgekehrt nach Tokio und findet aber oder die schrecklichen Ereignisse, die er da im Krieg fotografiert und gesehen hat, lassen ihn nicht zur Ruhe kommen und er findet keinen Frieden und ja, tritt eine Reihe an sehr grausamen Morden und Überfällen in Tokio los. Die Polizei sucht frenetisch nach unter anderem auch dem Mörder eines Polizisten, den Date umgebracht hat. Und ja, sucht oder Date sucht sich unter anderem auch einen Handlanger, der ja ihn bei seinen Überfällen, die er so plant, unterstützt, findet da auch einen ähnlich desillusionierten Menschen und ja, wahrt aber nach außen hin seine ja seine Fassade, trifft sich mit alten Schulfreunden zum Essen, geht zum Konzert. Das ist auch so die einzige persönliche Bindung, die er hat. Bei den Konzerten trifft er oft auch eine junge Frau, die für ja, einen US-Konzern als Sekretärin arbeitet. Die trifft er auch hin und wieder, weil man sich als Musikfan dann auch in dem ein oder anderen Plattenladen mal über den Weg läuft und wie gesagt bei den Konzerten hin und wieder trifft. Aber letztendlich ja, widmet er seine ganze Schaffenskraft, die er noch hat, irgendwie an einem Überfall, den er plant und ausführt, beziehungsweise ein konkreter sogar ein Banküberfall, der das ist. Ja, das Ganze ist ein relativ spannendes Porträt dieser Figur. Das ist trifft sich, wir hatten vorhin bei einem Trailer schon mal bei Anemone diese Diskussion, da muss man in Stimmung sein irgendwie für bestimmte Sachen und das ist halt auch so ein Film, da muss man sich auch ein bisschen drauf einlassen, da muss man in Stimmung drauf sein, das ist jetzt nicht sonderlich actiongeladen, sondern es ist halt auch so eher diese ja, düster, traurige, teilweise sehr gewalttätige Tour de Force, die da stattfindet und ja, wieder die Ereignisse sich in durchaus sehr ruhigen Erzähltempo eben auch entfalten. Er ist jetzt nicht übermäßig gewalttätig, so diese Morde, die stattfinden, sind oft aus der Ferne mit einer relativ statischen Kamera auch fotografiert. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Gewalt- oder Blutorgie wäre, ganz im Gegenteil, sondern das ist, man bekommt da relativ wenig Explizites zu sehen, sondern das ist halt einfach eher so dieser mentale Zustand, der so dieses Furchteinflößende in diesem Film ausmacht. Date wird gespielt von Yusaku Matsuda, den hatte ich vor kurzem auch unter anderem in Yokohama BJ Blues gesehen. Da spielt er einen durchaus gegensätzlichen Charakter. Da spielt er einen Privatdetektiv, der einen Mörder sucht. Von daher, ja, durchaus auch ganz, ganz interessant, die Dualität der Rollen. Aber ja, The Beast to Die, wenn man sich für solche Themen interessiert, wie gesagt, aus dem Jahr 1980, bekommt ein paar interessante Aufnahmen auch aus Tokio zu der Zeit zu sehen. Und ich fand den, ja, unterhaltsam ist bei solchen Filmen auch immer das falsche Wort, aber ich fand den interessant anzuschauen, würde den mit 7 von 10 Punkten bewerten. Stefan würde ich ihn jetzt nicht unbedingt ans Herz legen, Andreas vielleicht, wenn er irgendwie mal drüber stolpert, aber ja. Ist jetzt auch kein großes Ding, wenn man den nicht gesehen hat. So, mich hat er nebenbei auch noch ein bisschen an Vengeance is Mine erinnert. Ich weiß nicht, Andreas, ob du den schon mal gesehen hast von Shohei Imamura. Das ist auch so auch ein japanischer Film, der auch von der Thematik ähnlich her ist, ein bisschen expliziter. Da geht es auch um einen Gangster, der mordend und vergewaltigend durch Japan irgendwie zieht.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich davon eine Eureka Blu-ray habe, die ich
Ah, die habe ich auch hier stehen.
auch immer noch nicht angeguckt habe.
Ah,
Das
okay.
ist einer dieser vielen Filme, die man sich irgendwann kauft, denkt, oh geil,
Okay.
und dann liegt er da und fristet ein ungesehenes Dasein.
Okay. Ja, dann schau da doch den mal an.
Ja, mache ich. Das ist, glaube ich, ein guter Aufhänger, ja.
Ja.
Aber der von dir klingt auch ganz interessant, aber ich
Ja.
denke, da wird es eher an der Verfügbarkeit scheitern.
Ja, da musst du auch nach UK dann schauen. Da gibt es dann von Radiance Filmen gibt es eine sch sehr schöne Blu-ray davon, aber ist halt auch immer ein
Ja,
bisschen teuer.
wollte gerade sagen,
Ja.
preislich schon immer
Ja.
eher am Limit.
Am Limit, ja. Aber wie gesagt, ich fand den jetzt nicht schlecht, aber ach, das ist halt, muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben und wie wir vorhin schon mal diskutiert hatten, da musst du halt echt auch in der Stimmung sein für so einen Film. Also für mich ist es meistens, sind es so Sonntags-Nachmittags-Projekte, wo ich mich dann halt mal hinsetzen kann. Aber wie Stefan vorhin gesagt hat, so wenn du abends nach Hause kommst, dann hast du keinen Bock, so einen Film anzuschauen.
Ja.
Gut. Ja, und dann ein zweiter Film, der auch in diese Kategorie schlägt, Goodbye Dragon Inn. In die Kategorie muss man in die Stimmung dafür sein. Gewalt hat der jetzt keine. Ja, worum geht's? Es geht um ein großes, relativ heruntergekommenes Kino in Taipei. Das aktuell seine letzte Vorstellung spielt und danach eben für immer schließt. Der Film, der auf der Leinwand läuft, ist auch ein taiwanesischer Film, nämlich Dragon Inn von King Hu. Und im Publikum finden wir unter anderem auch ja, zwei von den Darstellern, die in Dragon Inn mitgespielt haben. Allzu viel mehr Publikum findet sich auch nicht in dem riesigen Kinosaal. Es kommt noch ein japanischer Tourist, der sich da irgendwie hinein verirrt hat. Erdnussessende Frau und noch ein paar wenige andere Figuren, die sich da in diesem riesigen Kinosaal verteilen oder dann, wenn sie den Platz wechseln, durchaus auch mal direkt neben einem sitzen, was sehr, sehr kurios ist. Und ja, letztendlich begleiten wir einfach diese Leute beim Anschauen des Films Dragon Inn und auch die Ticketverkäuferin, die in ihrer kleinen Ticketbude sitzt und während des Films sich dann unter anderem auch mal etwas zu essen kocht und durch das, dass sie hinkt, auch hinkend und sehr langsam durch das riesige Kino schreitet und da die Treppen erklimmt zum Projektionsraum, wo sie dem Projektionisten auch was zu essen bringen möchte, der aber aktuell auch woanders unterwegs ist, beziehungsweise nicht in seinem Projektionsraum ist. Ja, langer Rede, kurzer Sinn so rum. Es passiert nicht viel in dem Film, der geht knapp über 80 Minuten und letztendlich gibt es kaum Dialoge, die irgendwie gesprochen werden, sondern wir beobachten da einfach nur die Leute in dem Kino. Es gibt teilweise Einstellungen von der Herrentoilette, wo dann ein paar Leute am Pissoir stehen, die dann irgendwie ja, die Kamera 2 Minuten draufhält und schaut, wie die Leute sich da gegenseitig ansehen und anschauen. Und so schreitet der Film auch irgendwie voran. Es regnet draußen. Das Kino ist, wie gesagt, sehr alt. Dadurch auch ein undichtes Dach. Es tropft an vielen Stellen herein. Es steht an vielen Stellen dann irgendwelche Kübel, die das Wasser auffangen müssen. Vor dem Kino sind auch ein paar so enge Gassen, die zu dem Kino führen, wo auch das Regenwasser runterläuft wo wir dann den Eingang im Auge behalten. Und ja, wie gesagt, also es gibt handlungstechnisch eigentlich nicht viel zu sehen, sondern es ist einfach so irgendwie so eine Momentaufnahme einer spärlich besetzten Kinovorstellung, die so auf der Metaebene so auch ein bisschen so diesen Abschied vom Kino thematisiert, weil ja die Zuschauerzahlen auch irgendwie zurückgehen und der Film einfach ja so eine Metapher ist auf eigentlich eine Begegnungsstätte, sage ich jetzt mal, wo man sich früher getroffen hat, was der Film auch mit der ersten Einstellung visualisiert hat, wo es eine kleine Rückblende in die Vergangenheit gibt, wo einfach dieser riesige Saal voll besetzt war und jetzt bei dieser leeren Vorstellung eben noch eine Handvoll Leute sich in diesem Kinosaal befinden. Ja. Wie vorhin schon erwähnt, es ist so ein Film, wo man sich auch drauf einlassen muss. Handlungstechnisch ist, wie gesagt, nicht viel da, außer dieser Blick immer wieder auf die Leinwand, wo eben Dragon Inn läuft und die ja, Leute, die da einfach beobachtet werden, die dann auch einfach mal während der Vorstellung durch dieses riesige Gebäude wandern oder dann, wie schon erwähnt, diese eine Toilettenszene oder ja, der Projektionist, der dann die Wasserkübel ausleert während des Films, damit diese nicht überlaufen und die nach draußen schüttet. Ja, insgesamt ein sehr spannender oder spannend ist auch das falsche Wort, interessanter Blick und ja, schön anzuschauen, bestimmt nicht für alle Leute auch was. Ich würde auch den Stefan nicht unbedingt ans Herz legen. Aber ich fand den irgendwie schon sehr schön und von der Stimmung, vom Vibe her einfach toll und passend und ja, ein bisschen meditativ auch, weil nicht allzu viel passiert, aber ja, es ist schwierig, den irgendwie zu beschreiben, weil wie gesagt, nicht allzu viel passiert. Aber war eine tolle Erfahrung, den Film auch anzuschauen.
Ja, du hast, glaube ich, recht, dass das nichts für mich ist. Ja. Also da bin ich raus.
Ja, der würde mich sogar mehr interessieren als der andere. Erstens mal mag ich Dragon Inn sehr gern. Neben Touch of Zen natürlich, der immer noch einen Ticken drüber steht, aber ja. Dragon Inn ist schon auch für die damalige Zeit, der ist glaube ich 67 oder so gemacht 67 worden. Grade, ja. Einfach Wuxia-mäßig, ja, ein Klassiker. Anders kann man es glaube ich nicht sagen. Und
der hat auch technisch sehr viel für das Wuxia-Genre, glaube ich, getan. Ja. Weil ich glaube, King Hu damals auch so diese Effekte, dass man irgendwo die Faust auftrifft, dass dann Staub aufgewirbelt wird oder so, das war, glaube ich, da war, glaube ich, Dragon in einer der ersten oder der erste Film, der das dann auch irgendwie gemacht hat oder visualisiert hat oder dann teilweise auch diese Flugszenen,
ja, sehr relativ. Wirework
oder dass dann halt mit einem Trampolin, das irgendwo versteckt war, gearbeitet wurde, dass halt die Sprünge höher wären und lauter so Sachen. Also ja. Das ist durchaus sehr spannend.
Ja, und ich mag ja Filme schon ganz gern, wo man da irgendwie mit abhängen kann, sage ich jetzt mal. Ja, mir ist schon ein bisschen mehr Handlung vielleicht lieber, aber insgesamt, ja, wie gesagt, mag ich so Sachen, ne? Also irgendwo, wo man weiß, man wäre da vielleicht gern dabei gewesen. Ich glaube, den Partyfilm schlechthin haben wir da alle irgendwo noch im Kopf.
Project X.
Genau. Und ja, und auch so hier im Kino, auch wenn es vielleicht ein trauriges Ereignis ist, weil es ja der letzte Tag ist und so, aber den könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Und mit 80 Minuten ist er auch nicht allzu lang, was auch dann schön ist, wenn es nicht zu sehr in die Länge gezogen wird. Also da hätte ich tatsächlich Interesse dran.
Ja, ich habe zufällig jetzt im Vorfeld auch gelesen, ursprünglich war das auch als Kurzfilm geplant, aber dann hat sich das irgendwie
verselbstständigt
und in die Länge gezogen, ja. Gut, aber ja, dann soll es das auch an dieser Stelle von mir gewesen sein und dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptreview und da haben wir uns für diese Ausgabe Black Bag von Steven Soderbergh ausgesucht und Stefan wird uns eine kleine Inhaltsangabe geben.
Ja, sehr gern. In Black Bag geht es um ein Agenten-Ehepaar, George, gespielt von Michael Fassbender, und Catherine, gespielt von Cate Blanchett. Sie sind, wie gesagt, beides Agenten, Geheimdienstler und auch miteinander verheiratet. Sie arbeiten nicht unbedingt gemeinsam, sie arbeiten zwar in derselben Organisation, aber nicht immer, also eigentlich nie an denselben Fällen. Deswegen gibt es auch bestimmte Geheimnisse, die sie einem anderen nicht erzählen. Da kommt der Titel des Films ins Spiel, Black Bag. Das ist nämlich ein Begriff, der quasi für Geheimhaltung steht, wenn etwas nicht kommuniziert werden darf, weil die Geheimhaltungsstufe nicht passt oder ähnliches, wird halt Black Bag genannt und der andere weiß, okay, da darf er nicht weiter nachfragen oder sollte er besser nicht fragen oder erhält auch keine Antwort, wenn der Gegenüber richtig reagiert. Nun ja, auf jeden Fall, die beiden sind schon lange miteinander verheiratet, wissen miteinander umzugehen und ähnliches, In diese Situation hinein kommt eine neue Situation, und zwar als George eines Tages die Information erhält, dass ein bestimmtes Computerprogramm, Cerberus, gestohlen wurde. Dieses Programm, oder das kann auf jeden Fall sehr weitreichende Folgen haben, wenn in den falschen Händen, nämlich zu Kernschmelzen führen, und ist auf jeden Fall jetzt gestohlen und irgendwo auf dem Schwarzmarkt sozusagen. Ja, woher das, also da sich dieses Programm vorher im Besitz der Geheimdienste befand oder zumindest in Greifreichweite, kommt natürlich die Frage, wie das passieren konnte. Und da wird sehr schnell die Begründung hergehört, es muss ein interner Job gewesen sein. Es muss einen Verräter in den eigenen Reihen geben, der dafür auf jeden Fall verantwortlich ist. Und das Ganze konnte so ein bisschen zusammengestrichen werden auf eine Handvoll Personen, die dafür in Frage kommen. Es gibt also ein paar Verdächtige, unter anderem auch Catherine. Und das ist so der Knackpunkt an der Sache, weil, wie gesagt, man auch bestimmte Geheimnisse hat. Und ja, aber es könnten auch noch andere sein. Es könnte zum Beispiel auch noch Freddy sein, es könnte Clarissa sein und die Psychologin der Geschichte, also die Betriebspsychologin sozusagen, Zoe, könnte es ebenfalls sein. Auf jeden Fall werden diese Personen alle ins Auge gefasst. Natürlich informiert George seine Ehefrau nicht darüber, denn A, sie ist natürlich auch eine Hauptverdächtige und dementsprechend ist sie auch im Dunkeln über die Absicht von George. Der lädt die nämlich alle zusammen zu einem Abendessen ein. Natürlich weiß sie, dass George ein bestimmtes Ziel verfolgt und was das wohl auch ist. Aber zum Beispiel passiert es so, dass bei diesem Abendessen er einfach auch ein Wahrheitsserum in das Essen reinmischt und da versucht, über die Plaudereien, die da zur Sprache kommen, da bestimmte Sachen hervorzukehren und ähnliches. Natürlich passiert das nicht gleich am Ende oder nicht gerade erst am Ende des Films, sondern ist so quasi der Einstieg in die Geschichte, sodass man auch da auf diesem Wege erfährt, was diese Figuren auch noch für Verstrickungen miteinander haben. Und ja, quasi als nächste Eskalationsstufe wird der Vorgesetzte von George tot aufgefunden, ermordet aufgefunden, der ihm das gesagt hatte, wer da eventuell mit ins Spiel kommt, beziehungsweise das gestohlen wurde, das Cerberus-Programm. Und dementsprechend liegt es jetzt an George, zu gucken, wer jetzt der Hauptverantwortliche ist, wobei relativ deutlicher die Spur auch Richtung Catherine zeigt. Aber es ist halt die Frage, ist es eine falsche Fährte? Kann er ihr eigentlich vertrauen? Was führt sie eventuell im Schilde? Und ja, da es eine Spionagegeschichte ist, kann man sich sicher sein, dass es da noch ein paar Wendungen und Verstrickungen gibt, die ich an dieser Stelle natürlich nicht verrate.
Ja, vielen Dank dafür. Andreas, möchtest du deine ersten Eindrücke zu Blackback schildern?
Ja, sehr gern. Ich fange mal mit was Negativem an, auch wenn es jetzt nicht primär eigentlich mit dem Film zu tun hat. Ich finde es schade, dass Kate Blanchett sich so operieren hat lassen. ist natürlich eine persönliche Geschmacksfrage in dem Sinne, aber ich weiß nicht, ob sie es wirklich nötig hatte. Aber gut, davon abgesehen, Blackback. Ich mag ja so Spionagefilme und wenn sie ein bisschen so auf Oldschool gemacht sind und der spielt jetzt zwar relativ aktuell, aber von der ganzen Herangehensweise und vom Ablauf her ist er schon irgendwo sehr oldschoolig, sehr stylisch gefilmt, aber nichtsdestotrotz dieses ja langsame Vorgehen und das Herausfinden und alles erinnert dann doch schon eher so an die älteren Agentenfilme und das mochte ich sehr. Darstellertechnisch natürlich auch mit Cate Blanchett, Michael Fassbender und so weiter, Pierce Brosnan relativ gut besetzt. Die machen ihre Sache alle ziemlich gut. Wobei für mich tatsächlich das Highlight einfach die Optik war, die hat mich schon sehr angesprochen. Ja, das ist mal mein erster Eindruck.
Ja, es war nicht nur die Optik, fand ich, die sehr, sehr cool und stylisch war, sondern auch dass die ganze Ausstattung oder auch die Wohnung von Catherine und George, die irgendwie ja sehr stylisch, sehr teuer in London ist oder auch das Office. Aber ich kann mich da dir anschließen. Also er hatte so ein bisschen diesen Alter Krieg, Spionage, Thriller-Vibe, wo man halt irgendwie den Maulwurf sucht und
Ja.
das Ganze ist halt sehr elegant eingefangen und jetzt abseits von James Bond und Jason Bourne-Filmen, wo es viel mehr um die Action und die Gadgets geht, ist es hier halt eher so ein ja, so eine interne Maulwurfsjagd, wo halt alles auch sehr dialoglastig ist und dann kommen wir irgendwann ja auch zu diesen Verhör- und Lügendetektor-Tests und ja, und das Ganze dann halt auch sehr britisch eingefangen, sehr cool gemacht und ich fand auch Pierce Brosnan da in dieser Rolle als Vorgesetzten von Catherine dann durchaus eine amüsante Besetzung als ehemaligen James Bond. Also das fand ich auch ganz nett.
Ja, absolut.
Ja, fand ich auch. Also ich hatte ja irgendwie mal den Gedanken, wenn sie James Bond jetzt rebooten, wäre es ja lustig, Pierce Brosnan zum Beispiel als M zu casten oder so. Und hier fand ich es auch interessant, dass er halt so eine ähnliche Rolle gespielt hat quasi. Nicht gewitzt, humorvoll britisch oder mit so einem Smirky, sondern er hat ja die Rolle durchweg ernst gespielt. So ein paar auflockernde Momente gibt es in dem Film, aber ansonsten ist es tatsächlich ein sehr ernster, erwachsener Film. Sehr also britisch auch. Das fand ich auch sehr durchschimmernd, definitiv nicht nur wegen London als Setting so, aber auch dieses, was Andreas gesagt hat, dieser Oldschool-Vibe ist definitiv da. Also wir haben nicht die schnellen Schnitte, keine Kameraspielchen. Man hat nicht. Es geht zwar auch mal eine Szene, wo ein Satellit zur Spionage eingesetzt wird, aber es ist jetzt nicht wie irgendwie bei Enemy of the State halt mit vielen Schnitten und vielen Gadgets und sowas, sondern es ist halt gediegen inszeniert und auch von, dass das hier der Hauptdarsteller, also beziehungsweise unsere Hauptfigur George, auch um ein bisschen Ruhezeit für sich zu haben und um zu nachzudenken, einfach zum Fischen geht und so. Das fand ich eigentlich sehr schön. Und grundsätzlich mochte ich diesen ganzen Stil des Films. Die Optik und so wurde alles schon angesprochen. Die Darsteller sind gut. Und auch einfach, dass es so ein präzise formulierter oder geschriebener Film einfach ist, so von den Dialogen her. Der hat nicht groß Fett an den Rippen, der Film. Der weiß, er hat immer irgendwas zu bieten, ohne dass da irgendwie Leerlauf sind und solche Geschichten. Und dass halt auch einfach zwei Dinner-Szenen, wo viel einfach geredet wird, zu den eigentlich den größten Set-Pieces des Films zählen. Einmal die am Anfang, die ich geschildert habe, mit der Wahrheitsgeschichte und dann nochmal zum Ende, wo auch nochmal die Leute zum Essen eingeladen werden. Das fand ich auch alles gut. Und was halt auch nochmal so sehr schön dazu kommt, ist, dass der Film eigentlich seine Spannung, die er generiert, ist jetzt nicht unbedingt die höchste Spannung, es ist keine Hochspannung und nervenzerfetzend, aber er hat diese kontinuierlich anhaltende Spannung, was es mit was auf sich hat und wer es ist. Und natürlich falsche Fährten und ähnliches, oder ist es nur eine falsche Fährte oder nicht? Es gibt eine Kinokarte, die im Mülleimer gefunden wird. Ist die jetzt von jemandem da platziert worden oder enttarnt das eventuell eine Lüge? All das fand ich sehr schick rübergebracht eigentlich.
Ja, kann ich mich auch bei dir hier nur anschließen, auch storytechnisch mit dem wer ist der Maulwurf, war insgesamt tatsächlich sehr clever gemacht. Man war wirklich nie sicher, wer es jetzt nur sein könnte. In den meisten Filmen ist es ja schon so, dass man nach einer halben Stunde sagt, okay, ich kann jetzt eigentlich ausschalten, weil ich weiß sowieso, wer es ist. Von daher haben sie das tatsächlich sehr gut gemacht. Auch so die Idee mit der Wahrheitsdroge am Anfang und dass halt im Endeffekt tatsächlich nichts rauskam, außer irgendwelche Peinlichkeiten, fand ich auch schon,
Beziehungsklatsch.
genau, fand ich eigentlich schon recht amüsant und war auch ein ziemlich guter Einstieg. Und ja, Also von daher tatsächlich gut gemacht.
Ja, ich fand auch tatsächlich so Kleinigkeiten ganz nett, auch so bei der Figur Clarissa, die von Marisa Abela gespielt wird, dass sie halt auch in der einen Szene sagte, wenn man im Geheimdienst arbeitet, mit wem soll man denn da ausgehen oder wem soll man denn daten? Man darf ja eben mit keinem was sprechen, also sucht man sich aus den eigenen Reihen jemanden, auch wenn es ein Arsch irgendwo ist.
Das fand ich auch ganz interessant, da bin ich auch hängen geblieben irgendwie an dem Film und dann, ja, wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst, ja, hat sie ja eigentlich recht, also keine Ahnung, du kannst von der Arbeit kannst du nicht viel erzählen, die Arbeitszeiten sind vermutlich auch teilweise irgendwie hanebüchen, schätze ich mal, bei so einem Geheimdienst, weil du kannst ja nicht aussuchen, wann du irgendwelche Terroristen oder was auch immer überwachen musst und dann ja, suchst du dir halt innerhalb der Firma jemanden, der halt versteht, wie der Hase läuft irgendwie.
Genau, oder selbst wenn es nur Sex ist, so ungefähr.
Ja.
Also deswegen irgendwie zwischenmenschlich ist auf der Ebene, weil wirkliche Beziehungen einfach in dem Berufsfeld nicht gerade drin sind. Deswegen ist ja auch interessant, dass die Hauptprotagonisten halt Mann und Frau sind, die es trotzdem irgendwie möglich machen, trotz der ganzen Geheimniskrämerei und so, ihre Jobs auszuführen und sich eigentlich auch zu vertrauen. Und deswegen, wenn durch solche Geschichten oder beziehungsweise Verdächtigungen da dieses Misstrauen gesät wird, das ist ja auch ein Faktor, der bei dem Film eine Rolle spielt. Ja. Denn irgendwo ist es ja auch eine Ehegeschichte im Prinzip, der Film, verwoben mit der Spionagegeschichte. Weil das eine ist nahtlos mit dem anderen verbunden in dem Fall.
Ja, Naomi Harris, ja auch nochmal so eine interessante James-Bond-Besetzung als Moneypenny, die jetzt hier als Psychiaterin sich mehr oder weniger den Problemen der Agenten annimmt und die da aber, so wie es der Film zumindest erzählt hat, ja eher pflichtmäßig hin müssen und ihre Anwesenheit dann abgehakt wird und das wahrnehmen müssen. Neben Pierce Brosnan auch ganz, ganz nett nochmal von der Besetzung. Ging es nur mir so, ich weiß nicht wieso, aber Michael Fassbender, wenn ich den mit dieser Brille gesehen habe, ich muss immer an Jean-Claude Van Damme denken, der auf irgendeinem Filmposter auch mal so eine Brille trägt und ich weiß nicht wieso. Mich hat es so während dem Film immer wieder getriggert oder ich dachte immer, das ist der Jean-Claude Van Damme, aber weiß nicht wieso.
Ich glaube, es geht nur dir so.
Okay. Also ich hatte jetzt den Bezug auch nicht, aber wenn man sich manche Bilder anguckt, eine entfernte so von der, von, ich sage jetzt mal, von der Gesichtsform her und dann die Brille dazu. Ja, aber ein zweiter Blick und man sieht schon, dass da eigentlich keine Ähnlichkeit ist.
Aber es ist lustig. Also ich müsste tatsächlich mal nach dem Motiv suchen, was du da vor Augen hast.
Du musst einfach nur Jean-Claude Van Damme und Brille eingeben, dann siehst du ganz viele Bilder. Kann man schon, bei manchen mehr, bei manchen weniger, es kommt dann auf den Winkel drauf an und wie er guckt und alles, aber man sieht schon, dass es Jean-Claude ist und Fassbender dann ein bisschen anders aussieht. Also Wolfgang, guck dir das auch an und dann siehst du es vielleicht auch.
Ich habe es ja schon gesehen im Film.
Nein, ich meine jetzt die Bilder von Jean-Claude.
Wo ich tatsächlich so manchmal dran denken musste, so von dem Stil der Inszenierung her, ist so ein bisschen so ein David Fincher-Vibe, fand ich, so von The Killer. Nicht nur, weil Fassbender auch mitgespielt hat, sondern einfach von dieser nüchternen Bildersprache irgendwie und diese düsteren Räumlichkeiten und so. Das hatte ich so manchmal im Kopf. Vielleicht aber auch, weil ich Fassbender zuletzt in The Killer gesehen hatte oder Killer von Fincher. So, ja, das ging mir noch durch den Sinn.
Okay.
Ja. Ja, also nicht explizit.
Nein, ich überlege gerade, aber da hat es bei mir nicht geklingelt. Vielleicht, weiß nicht, aber. Vielleicht, weil ich den auch nicht mehr so auf dem Schirm habe.
Ja, aber da war er von der Figur ja auch ähnlich kalkuliert wie jetzt hier in Blackback.
Ja. Ja, und eigentlich ganz interessant, also Regisseur Steven Soderbergh, der auch irgendwie viel Verschiedenes in letzter Zeit dreht, hat man so das Gefühl.
Ja.
Viel kleinere Filme und jetzt einfach, ja, mal den rausgehauen hat. Der lief ja nicht gut, um das mal vorsichtig auszudrücken. Lief ziemlich schlecht in den Kinos. Aber kann ich halbwegs nachvollziehen, weil es einfach keine Popcorn-Ware in dem Sinne ist. Hat nichts mit der Qualität zu tun, meiner Meinung nach. Aber ja.
Nee, also ich glaube halt, also ich habe kaum was mitbekommen, dass der, ich weiß gar nicht, ob er bei uns tatsächlich auch im Kino lief, das weiß ich gar nicht.
Ist gar nicht.
Ähm,
Ich
aber
glaube
es,
schon, aber ich
es
würde es auch
war
nicht
auf jeden Fall,
beschwören.
glaube ich, also ich habe zumindest kaum Marketing mitbekommen. Und wie du schon sagst, es ist halt ja kein klassischer Film mit ein
Es ist
bisschen
halt
Action und sonstiges
genau.
und da tut sich, denke ich, so ein Film echt schwer.
Also da war jetzt auch wenig drin, was du im Trailer dann als Action noch
Ja, und
verwursten
man
könntest
muss
oder
halt
wo
auch
wir eine
sagen,
Szene.
darstellertechnisch, das ist jetzt halt, glaube ich, auch schon einfach eine Generation, die jetzt die Jüngeren einfach auch gar nicht mehr kennen oder nicht mehr ansprechen. Muss man, glaube ich, auch einfach mal feststellen.
Ja, die ziehen nicht vom
Ne?
Namen her.
Genau.
Klar, wenn Fassbender werden einige kennen, weil er mal im Prometheus rumlief oder so, aber
Ja.
ist richtig, es sind nicht die Leute, die ne, ins Kino
Ja.
ziehen. Bei Cate Blanchett genauso.
Ne,
Die
die ist
werden alle
halt,
sagen,
wird
ah,
die.
das ist die aus dem Ende von Squid Game.
Ja,
Ne?
oder
Ja,
Herr
ist
der
sie, aber
Ringe, ja,
trotzdem.
so, zack, ne? Aber
Ja.
das war es dann auch schon, deswegen.
Ja,
Und
genau.
man muss halt auch tatsächlich sagen, die letzten Filme von Soderbergh waren jetzt auch nicht wirklich erfolgreich, alle. Also, keine Ahnung, der letzte, der, glaube ich, ein bisschen erfolgreicher in Anführungsstrichen war, dürfte Logan Lucky gewesen sein, oder?
Ist
Ist
aber
aber schon
schon
lange
lange her,
her.
oder? Ja, ich habe nämlich auch die Liste aufgemacht und danach hat er auch diese kleineren Handykamerafilme, so Unsane und Presence und so
Die habe
gemacht.
ich alle nicht gesehen.
Habe ich auch noch nicht gesehen, tatsächlich. Also der, ne, auch weil es ist mehr so Nischenware gewesen
Ja.
mit ihm, ne? Und dementsprechend, ja, auch Soderbergh zieht nicht mehr. Gut, David Koepp als Drehbuchautor, ja, der schreibt immer noch viel, hat ja auch den neuen Jurassic Park mitgeschrieben und so, aber ja, klar, der zieht ja erst recht nicht. Ne? Also wenn man sagt, es ist von David Koepp geschrieben, ja, zucken fast alle mit den Schultern und fast
Ja.
zu Recht, aber
Ja,
an sich sind sie halt.
Andreas und ich, wir hatten jetzt, weil ich vorher nachgeschaut habe, wir hatten ja Haywire beide
Ja.
auch angeschaut, die hatten wir beide auch unabhängig davon in Podcast schon mal besprochen im Last Scene jeweils.
Aber der ist ja auch schon älter, ne?
Er ist
Also,
auch schon uralt, ne?
ja, der ist aus
Danach hat er die Magic
2011.
Mike-Filme gemacht und
Ja.
so noch
Ja, wobei,
drei.
ja, genau. Also,
Ja, aber
das ist.
Haywire mochte ich auch. Da ist ja auch Fassbender, wie ihr schon gesagt habt, mit dabei. Contagion direkt davor. Davor war so seine Zeit, ne?
Ja.
Davor hat er die Oceans-Filme gedreht und sowas. Und danach wurde es so ein bisschen, gut, Side Effects kenne ich auch noch, aber der ist auch von 13. Und du hast recht, so 2017, Lucky Logan war so mit das Letzte.
Ja.
Diesen Netflix-Film The Laundromat hatte ich auch nie geschaut.
Habe ich auch nicht gesehen.
Er hat zwar auch eine großartige Besetzung oder eine ziemlich gute
Ja.
Streep und so, aber den habe ich halt auch nie geschaut, weil es mich da auch schon nicht interessiert hat. Und selbst Filme, die mich eigentlich mehr ansprechen sollten, so wie tatsächlich Unsane, bin ich auch irgendwie noch nicht zugekommen zu schauen, weil so eine kleine Produktion, ne, mit verschiedenen auch nicht unbekannten Schauspielern wie Claire Foy und so, Joshua Leonard, Juno Temple, hätte ich mir eigentlich angucken müssen, so wenn es nach meinem Beuteschema gibt, aber auch selbst der ist mir, will nicht sagen durchgerutscht, aber hat mich auch noch nicht dazu bewegen können, den zu gucken.
Ja.
Also nur, da war Black Bag jetzt mal wieder einer, den ich auch gern gucken wollte im Vorfeld. Und ja.
Mein Steven Soderbergh Meisterwerk ist ja immer noch Out of Sight. Den habe ich so oft schon gesehen mittlerweile. Den liebe ich, diesen Film. Unter anderem auch wegen der Chemie zwischen J-Lo und sag's mal,
George
George Clooney.
Clooney, ja.
Ja. Durchaus ähnlich auch vom Vibe jetzt bei Cate Blanchett und Michael Fassbender als Paar da durchaus ja auch sehr passend oder von der Chemie her sehr gut aufeinander abgestimmt und hat gut funktioniert, fand ich zumindest bei den beiden auch. Also man nimmt ihnen das durchaus länger verheiratete Ehepaar, das sich da gegenseitig vertraut, durchaus auch ab.
Ja.
Richtig.
Und wie schon erwähnt, es sind ja auch einfach gute Schauspieler.
Ja,
Ne? Also
ja.
Cate Blanchett ja auch noch mehr als er, aber
Ja.
die sind beide halt gute Schauspieler. Und auch die Nebendarsteller, die anderen aus der Runde waren auch alle gut. Also ich habe da irgendwie keine schlechte Performance erkennen können in dem Film so.
Nö.
Ja. Ja, sonst noch was zu Blackback
Ich überlege
oder
gerade.
sowas?
Nee, ich glaube.
Nö,
Ja,
ich
es
glaube
ist
auch nicht.
jetzt, es ist kein perfekter Film
Ja.
irgendwo. Ne? Also auch wenn man jetzt von uns, wenn man uns, glaube ich, zuhört, wenig feststellen kann, dass wir was zu meckern haben. Aber so
Nö.
der ganz große Wurf ist es dann trotzdem auch
Ja.
irgendwie nicht so, glaube ich, für
Ja.
uns alle nicht. Ich könnte zwar gar nicht sagen, warum so. An bestimmten Sachen das festzumachen. Vielleicht ist er da doch tatsächlich dann irgendwie doch in sich zu, ich will jetzt nicht sagen gewöhnlich, das klingt doof, ist vielleicht auch das falsche Wort, aber unspektakulär ist, trifft es vielleicht eher. Ja, ist eigentlich der einzige Vorwurf, den man dem Film vielleicht machen kann.
Ja, es ist irgendwo auch schade, weil also da jetzt nochmal einzuhaken, was Stefan vorhin gesagt hat, dass er halt finanziell jetzt nicht der große Erfolg war oder so, ist, weil es halt auch, also es ist halt was Eigenständiges, eine eigene Story, nicht irgendwie von basierend auf einem Buch, basierend auf Blablabla, sondern es ist halt irgendwie so eine eigenständige Agentenstory, die durchaus ja auch relativ prominent an aktuellen Geschehnissen auf der Welt aufgehangen ist, unter anderem ja auch mit dem Hintergrund von diesem Severus-Programm, was es auslösen sollte dann für weitere Ereignisse, sagen wir das mal so, ohne es zu sehr zu spoilern. Und da ist es halt irgendwie schade, dass sowas irgendwie halt einfach dann auch an der Kinokasse nicht funktioniert. Wie gesagt, Andreas, du hattest es gesagt, vielleicht lag es auch einfach am Marketing, das halt einfach nicht existent war oder ich könnte es dir auch nicht sagen, lief, aber überhaupt lief im Kino oder ob das auch so eine Direct-to-Video veröffentlicht bei uns war.
Ich glaube, wie gesagt, er lief irgendwie. Ich hatte es mal
Ja.
mitbekommen, aber halt, ne, wahrscheinlich nur in einem Kino eine Woche lang, so
Ja.
ungefähr. Und tatsächlich hat er 60 Millionen gekostet und weltweit 43
Ja.
eingespielt. Und mit Werbekosten hätte er halt 100 einspielen müssen, mindestens, um lukrativ zu sein. Also da ist er weit drunter. Aber es ist halt auch so ein Film, ja. Wir haben es ja schon durchgekaut. Der hat nicht so die Pull-Faktoren und klar hätte er vielleicht irgendwie ein Sleeper-Hit werden können und sich so ein bisschen über die Wochen hinweg was abgrasen können. Aber ja, da solche hohen Budgetzahlen zu erreichen, da muss man heutzutage schon irgendwas haben, irgendeine IP, ne? Oder halt einen Star, der irgendwie wirklich mehr zieht als nur die Namen, die man kennt, aber die einen dann doch nicht ins Kino locken. So ungefähr. Und ich bin ja auch nicht ins Kino gegangen zu dem Film. Also jetzt, selbst wenn mir präsent gewesen wäre, dass er hier laufen würde, wäre ich nicht dazu ins Kino gegangen, sondern hätte auch gesagt, ja, den kann man sich zu Hause angucken. Ne? Und das kommt ja auch noch heutzutage dazu, quasi diese Bequemlichkeit. Und was ich auch noch positiv eigentlich anmerken möchte, es ist eine Agentengeschichte, die nicht 2 Stunden geht. Die
Ja,
ging,
das stimmt, ja.
ich glaube,
Ja,
anderthalb Stunden oder so war das.
genau.
Und das ist ja auch nett. Also hat's, das meine ich damit. Der Spannungsgrad blieb bei und wurde nicht unnötig ausgedehnt oder zerdehnt. Und der Film war nach gut 90 Minuten vorbei. Und das ist auch heutzutage, gerade bei solchen Filmen, auch angenehm, möchte ich sagen.
Ja, ich habe gerade nachgeguckt, also er lief tatsächlich im Kino, im, glaube ich, so wenn ich das richtig rausgelesen habe, Mitte Mai. 15. Mai, hat wahrscheinlich auch ein Problem gehabt, dass zeitgleich Final Destination 6 lief, der ja, glaube ich, recht erfolgreich war. Und 21. Mai kam schon Mission Impossible: The Final Reckoning.
Das ist natürlich dann
Ne,
Agentenfilm
also
auf Agentenfilm.
genau
Da
so
wird es
ungefähr. Und
schwierig
da
noch.
zieht
Ja.
natürlich, denke ich, Tom Cruise ein bisschen mehr. Und deswegen war er wahrscheinlich auch nicht lange im Kino.
Ja. Ja, und einfach um das nochmal zu betonen, beim Tom Cruise-Film war ich im Kino. Also muss man
Ja,
auch sagen,
ja. Ich auch.
ja, also, ne. Ja, sowas kommt dann natürlich zu und dann spielt er natürlich im Kino nicht so viel ein. Klar.
Ja, gut. Dann wertungstechnisch, wer möchte loslegen?
Ja, ich habe ja schon eigentlich im Forum bekannt gegeben, als noch nicht klar war, dass wir den besprechen. Ich hatte ihm eine 8 von 10 gegeben und da bleibe ich auch bei. Einfach, ja, er ist nicht der Überflieger, definitiv nicht, aber ich kann sagen, ich wurde von A bis Z gut unterhalten. Ich sehe da keine Baustellen, wo ich sage, oh, das hätten sie besser machen können oder das hätte derjenige besser spielen können. Und ich mag halt auch solche Agentengeschichten. Wie gesagt, er ist 90 Minuten lang kurz und hat mich auch nicht dazu veranlasst, irgendwie auf die Uhr zu gucken. Ich fand auch, er blieb spannend, auch schon erwähnt. Wie es jetzt ausgeht, ist nicht gerade vorhersehbar. Dementsprechend 8 von 10. Ich fand den gut, handwerklich, darstellerisch, spannungstechnisch. Warum nicht? 8 von 10.
Da kann ich mich nahtlos anschließen.
Ich auch.
Ja, schön.
8 von 10 passt hier, glaube ich, ganz gut.
Gut. Dann sind wir da ja alle einer Meinung.
Jo.
Dann würde ich mal sagen, ja, von uns durchaus auch eine Empfehlung für Black Bag, wer ihn
Ja,
noch nicht
holt ihn
gesehen hat.
nach, wenn ihr Agentenfilme
Ja.
mögt, genau.
Ja. Und ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
Ja, auch von mir danke. Auf Wiederhören. Bis demnächst.
Jo, schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.